NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Kirsten Westhus. Herzlich willkommen. Das sind unsere Themen heute. WhatsApp in der Gemeindegruppe, die Kirchen und der Datenschutz. Abschied vom Ziel der sozialen Gerechtigkeit, kritischer Blick auf 60 Jahre Kirche in der Arbeitswelt. Superstar nach der Traumhochzeit in England, der anglikanische Bischof von Chicago, Michael Curry. Und unkritische Hommage, der neue Kinofilm, der letzte Dalai Lama. Du sollst die Daten deines Nutzers nicht missbrauchen. Es gibt ein neues Gebot seit dem vergangenen Freitag, die neue Datenschutzgrundverordnung der EU. Die neuen Vorgaben sollen die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern stärken. Doch nicht nur Firmen oder Dienstleister mussten sich nun umstellen, auch in Sportvereinen, Kindergärten und Kirchengemeinden muss Datenschutz neu gedacht werden. Parallel zu den EU-Vorgaben haben die beiden großen Kirchen ihre jeweils eigene Datenschutzverordnung erstellt. Und was das konkret bedeutet, zeigt Michael Hollenbach.
Nach einer Kommunion oder Konfirmation schauen Eltern gern und gespannt in den Gemeindebrief, um zu sehen, wie ihre Kinder auf den Gruppenbildern so rüberkommen. Doch Vorsicht, der Pfarrer muss sich vor einer Veröffentlichung von den einzelnen Sorgeberechtigten die Einwilligung zu dem jeweiligen Foto einholen, sagt der katholische Datenschutzbeauftragte Matthias Ulrich.
Weil Fotos personenbezogene Daten sind, die wirklich mehrere Aussagen über den Betroffenen machen. Sie können Aussagen über die Herkunft, über Migrationshintergrund, über Krankheiten, Behinderungen aus dem Foto erkennen.
Das Gleiche gilt auch für die kirchliche Ferienfreizeit. Ist auf dem Foto das Gesicht zu erkennen, muss eine schriftliche Einwilligung vorliegen.
Beispielsweise von der Ferienfreizeit ist es auch ausreichend, wenn man die Kinder am Lagerfeuer fotografiert, ohne dass die Gesichter erkennbar sind.
Auch andere Daten dürfen im Online-Gemeindebrief nicht auftauchen. Wer wann getauft wurde, wer heiratet, wer 80 oder 90 geworden ist, wer wann als Ministrant oder Lektor im Dienstplan steht. Und im Todesfall?
Datenschutz endet mit dem Tod. Also bei den Verstorbenen mag es jetzt vielleicht ein geringeres Problem sein,
meint Matthias Ulrich. Aber da ist Pfarrsekretärin Angelika Berger dennoch vorsichtig. Bei ihr in der hannoverschen Jakobi-Gemeinde erscheinen die Namen der Toten nicht online.
Wenn dann zum Beispiel ein Haus leer steht oder eine Wohnung und da vielleicht die Erben noch nicht dazu gekommen sind, die Wohnung zu räumen, also ich würde da über diese Schwelle nicht gehen wollen.
Angelika Berger achtet sehr auf den Datenschutz. Die Namenlisten mit den runden Geburtstagen müssen vernichtet werden, nachdem die Damen vom Besuchsdienst die Glückwünsche überbracht haben. Und wer alles den Gemeindebrief erhält, soll auch geheim bleiben. Allerdings,
wir nutzen alle WhatsApp intern mit meinen Kollegen, ja.
Dabei haben katholische wie evangelische Kirche längst beschlossen,
auf dienstlichen Handys ist WhatsApp zu löschen und private Handys dürfen dienstlich nur dann verwendet werden, wenn WhatsApp nicht darauf installiert ist.
Denn WhatsApp gehört zum Facebook-Konzern und agiere wie ein Datenkrake, sagt Matthias Ulrich.
WhatsApp greift auf alle ihre Bilder zu, die sie auf ihrem Smartphone haben. WhatsApp greift auf alle Nutzer zu, die sie in ihrem Telefonbuch gespeichert haben. Und das ist eine unzulässige Datenweitergabe.
Doch unzulässig oder nicht, kirchliche Würdenträger wie der Hamburger Erzbischof Stefan Heese machen keinen Hehl daraus, dass sie eifrig bei WhatsApp unterwegs sind. Und dass der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom sich gerne auf Facebook präsentiert, findet Michael Jakob nicht besonders cool. Jakob ist der Datenschutzbeauftragte der EKD, der evangelischen Kirche in Deutschland.
Sie müssen sehen, dass die großen Player, die ja nun fast alle in den USA sitzen, egal ob Facebook, Google, Amazon, die verfolgen natürlich ganz, ganz andere Ziele, als wir als evangelische Kirche als Ziele verfolgen. Und da ist es doch erlaubt, sich darüber mal Gedanken zu machen, wem wir unsere Daten dort anvertrauen. Diese Unternehmen haben eben in erster Linie ein Interesse daran, Geld zu verdienen, Profit daraus zu machen.
Mit dem neuen kirchlichen Datenschutzgesetz wird sich die Aufsicht verschärfen. Eltern können zum Beispiel Schmerzensgeld verlangen, wenn ein Foto ihres Kindes ohne Einwilligung im Gemeindebrief erscheint. Und auch kirchliche Datenschützer wie Michael Jakob können ihrerseits Strafen verhängen, wenn gegen den Datenschutz verstoßen wird.
Wir können dann sogenannte Anordnungen treffen, dass wir also Kirchen, Gemeinden, Kirchenkreisen, Landeskirchen sagen können, dass sie etwas zu tun oder zu unterlassen haben. Und im äußersten Notfall können wir auch mal ein Bußgeld verhängen. Die Höhe ist da auf 500.000 Euro festgesetzt.
Das gilt allerdings nur für kirchliche Unternehmen. Doch den Datenschutz dürfe keiner auf die leichte Schulter nehmen, warnt schon mal Matthias Ulrich.
Wer irgendwie darauf hofft, dass kirchlicher Datenschutz Datenschutzleit ist, der täuscht sich. Wir werden den Datenschutz genauso umsetzen wie die Kollegen und Kolleginnen von den Landesdatenschutzinstituten.
Vielleicht erhalten ja demnächst auch einige Bischöfinnen und Bischöfe Post von ihren Datenschutzbeauftragten wegen der Nutzung von WhatsApp und Co.
Über die neuen Regeln für Datenschutz in den Kirchen berichtete Michael Hollenbach. Wie die Arbeit der Zukunft aussehen wird, ist noch nicht klar. Sicher ist nur, mit der Digitalisierung steht ein fundamentaler Wandel bevor. Ganze Wirtschaftsbranchen werden heute schon umgekrempelt. Es wird Ideen und neue Konzepte für gesellschaftliches Leben und Arbeit geben müssen. Eine enorme Herausforderung und zugleich auch eine starke Anfrage an die Kirchen. Sie müssten diese Entwicklungen viel stärker mitgestalten und begleiten. Das meint zumindest ein Autorenkollektiv, das kritisch auf 60 Jahre kirchliche Präsenz in der Arbeitswelt zurückblickt. Systematisch habe die Kirche in den vergangenen Jahrzehnten die Verbindung zur Arbeitswelt gekappt. Jenseits der Gerechtigkeit. Kirche in Zeiten wachsender Ungleichheit heißt das Buch über Aufstieg und Niedergang kirchlicher Industrie und Sozialarbeit. Brigitte Lehnhoff hat sich mit den Thesen der Autoren auseinandergesetzt.
Nach 1955 bauten die evangelischen Landeskirchen systematisch ihre Industrie- und Sozialarbeit aus. Die Synodalen der EKD hatten erkannt, dass sie zu wenig wussten von den besonderen Problemen der Menschen am Arbeitsplatz. Die kirchliche Industrie- und Sozialarbeit wurde ab 1974 umbenannt in kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt. Noch im Jahr 1982 fragten die Synodalen selbstkritisch:
Werden die Arbeitserfahrungen der Gemeindemitglieder in der Gemeinde in genügender Weise beachtet? Finden die Fragen, die wir aus der Arbeit mitbringen, in der Gemeinde ein Echo? Vielleicht liegt hier ein Grund dafür, dass viele nichts mehr von Verkündigung und Seelsorge in der Kirche erwarten.
In den 1990er Jahren schwenkte die Politik um auf einen neoliberalen Kurs. Nach Einschätzung der Buchautorin geriet die soziale Marktwirtschaft dabei unter die Räder und auch in der Kirche habe sich der Wind gedreht.
Insgesamt auf EKD-Ebene gab es so um die Jahrtausendwende etwa 600 Leute, die insgesamt im Industrie- und Sozialarbeitsbereich der evangelischen Kirche tätig waren. Davon sind etwa 100 geblieben.
Industrie- und Sozialpfarrer Jürgen Klute, wie auch die anderen drei Buchautoren, standen über Jahrzehnte für die Kirche in engem Kontakt mit der Arbeitswelt. Dieser kirchliche Dienst ist eigentlich weit gefasst. Er reicht vom Mobbingtelefon über Betriebsseelsorge bis zu Beratungsangeboten für Führungskräfte, umfasst aber auch Kontakte zu Betriebs- und Personalräten, zu Gewerkschaften und Unternehmerverbänden. Doch diese Arbeit sei stark ausgedünnt, beklagen die Autoren und machen als Tiefpunkt dieser Entwicklung das Jahr 2006 aus. Damals veröffentlichte der Rat der EKD das Impulspapier »Kirche der Freiheit«. Darin ist viel die Rede von
Effektivität, Profilierung, Qualitätskontrolle, Flexibilität, Innovationskompetenz, Kundenbindungsinstrument.
Eine verräterisch-ökonomisch geprägte Sprache, meinen die Buchautoren. Das von ihnen vermutete Motiv für die Anpassung an den Zeitgeist?
Die kirchlichen Eliten deckeln ihre gesellschaftsdiakonischen Einrichtungen, um in stärkerer Harmonie mit den Mächtigen der Welt dafür zu sorgen, dass der neoliberale Sturm sie nicht allzu sehr beutelt.
Man muss nicht jeder zugespitzten Formulierung und Bewertung der Autoren zustimmen. Aber ihre Analyse des schleichenden Wandels im kirchlichen Denken und Handeln ist stimmig. Auch ihre Schlussfolgerung ist treffend, dass nämlich die Anpassung an den Markt der Kirche am Ende schlecht bekomme. Die Analyse zeigt auch, wie die Kirche selbst durch fehlenden Mut dazu beiträgt, dass die Ungleichheit in Gesellschaft und Arbeitswelt zunimmt. Diese Arbeitswelt wird gerade durch die Digitalisierung vollkommen umgekrempelt. Viele Menschen wünschten sich eine orientierende und mitgestaltende Instanz, sagt Jürgen Klute. Die Kirche hätte solch eine Instanz sein können, aber
wenn Kirche sich einbringt in die Diskussion um wirtschaftliche Entwicklung, dann macht das keinen Sinn, vom Schreibtisch aus einfach sich irgendetwas zu überlegen, sondern man muss mit den Leuten in Kontakt sein, um die Prozesse zu verstehen. Das heißt also durchaus auch gewisse Fachkompetenz, Praxiskompetenz in die Kirche hineinzuholen. Und das ist der eigentliche Punkt. Diese Schnittstelle, die ist weggebrochen.
Die Autoren machen konkrete Vorschläge, wie die evangelische Kirche sich im Zeitalter der Digitalisierung kompetent zu Wort melden könnte.
Es gibt viele Leute, die finden einerseits die Flexibilität, die die Digitalisierung ihnen ermöglicht, gut, haben aber Probleme mit der sozialen Sicherheit, mit Rechtssicherheit und so weiter. Und da hat die Kirche, anders als diese vereinzelten Leute in der digitalen Wirtschaft, die Möglichkeit, Stimmen zu bündeln und sie gesellschaftlich auch zu Gehör zu bringen.
Oder ganz einfach, Kirche könnte den digitalen Einzelkämpfern Räume zur Verfügung stellen, so Gemeinschaft und Austausch fördern und auch Seelsorge leisten. Ob daraus etwas wird, darf aber bezweifelt werden. Denn sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche haben das Thema Digitalisierung mit großer Verspätung entdeckt. Und erst jetzt durchdenken sie mühsam, welche Folgen die Technologie für sie selbst eigentlich hat.
Ein Beitrag von Brigitte Lehnhoff. Sie sprach mit Jürgen Klute, einem der Autoren des Buches Jenseits der Gerechtigkeit – Kirche in Zeiten wachsender Ungleichheit. Es ist im Lit Verlag Berlin erschienen, hat 352 Seiten und kostet 24,90 Euro. Und nun zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft in Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Kirchliche Arbeitgeber dürfen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weniger Lohn zahlen als im Kirchentarif festgelegt. So urteilte das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Eine Frau hatte gegen eine gemeinnützige GmbH geklagt, die zum Diakonischen Werk Evangelischer Kirchen in Niedersachsen gehört. Das Unternehmen war zwar nach eigener Satzung verpflichtet, in seinen Arbeitsverträgen die Gehaltsregelungen der Diakonie anzuwenden. Mit der Mitarbeiterin hatte die GmbH jedoch bei den Lohnerhöhungen und der Jahressonderzahlung eine niedrigere Vergütung vertraglich vereinbart. Dagegen klagte die Mitarbeiterin später und verlangte den Differenzbetrag. Wie bereits die Vorinstanzen wies auch das Bundesarbeitsgericht die Klage ab. Verletze ein kirchlicher Arbeitgeber kirchengesetzliche Regelungen, könnten allein die Kirchen dies ahnden. Gegen Treu und Glauben verstoße solch ein Arbeitsvertrag nicht. Denn die Klägerin habe den Vertrag unterschrieben und gewusst, worauf sie sich einlasse, so das Gericht. Der evangelische Margaretenhort in Hamburg-Harburg will die Fälle von sexuellem Missbrauch Anfang der 80er Jahre weiter aufarbeiten. Dokumentiert sei der Missbrauch von 6 Mädchen und einem Jungen durch männliche Mitbewohner, sagte Pröbstin Ulrike Moormann. Sie gehe aber von einer höheren Dunkelziffer aus. Im Oktober 2016 hatte der Kirchenkreis Hamburg-Ost den Verdacht von sexuellem Missbrauch öffentlich gemacht. Mit ehemaligen Bewohnerinnen wurden inzwischen seelsorgerliche Gespräche zur Aufarbeitung geführt. Parallel dazu hat der Margaretenhort ehemalige Bewohner und Mitarbeitende über die damalige Situation befragt. Für die Mitarbeitenden, die heute in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen beschäftigt sind, habe es mittlerweile zahlreiche Schulungen gegeben, um übergriffiges Verhalten zu unterbinden, sagte Margaretenhort-Geschäftsführer Rainer Rissmann. Für die Nachfolge von Nordkirchen-Landesbischof Gerhard Ulrich, der im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen wird, hat die evangelische Nordkirche in der vergangenen Woche 2 Kandidaten bekannt gegeben. Vorgeschlagen ist die Regionalbischöfin Christina Kühnbaum-Schmidt aus dem thüringischen Meiningen. Die 53-Jährige ist gebürtige Braunschweigerin. Dort wurde sie auch 1995 ordiniert und arbeitete bis 2013 für die evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig, unter anderem als Pfarrerin in der Kirchengemeinde Wichern. Der 2. Kandidat ist der Hamburger Propst Karl-Heinrich Melzer. Er wurde 1958 in Kiel geboren, war unter anderem als Pastor in Wahlstedt tätig. Derzeit ist er ständiger Vertreter der Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck und Vorstandsvorsitzender des Kirchenkreisverbandes Hamburg. Kühnbaum-Schmidt und Melzer werden sich im September im Lübecker Dom der Landessynode zur Wahl stellen. Laut Bischofswahlgesetz können noch weitere Kandidaten benannt werden. Der neue Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert die Kirchen zu stärkerem Einsatz gegen Judenhass auf. Führende Kirchenvertreter meldeten sich bereits zu Wort, aber das Thema sollte noch prominenter, systematischer und vor allem präventiv von beiden Kirchen behandelt werden, sagte Klein im Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur. Er betonte die besondere historische Verantwortung der Kirchen mit Blick auf Martin Luther oder die NS-Zeit. Gleiches gelte für Antiziganismus, also den Hass gegen Sinti und Roma. Über den Holocaust an den Sinti und Roma sei noch viel weniger bekannt als über die Shoah. Hier sollte auch die katholische Kirche noch mehr tun, sagte Klein, der im Auswärtigen Amt zuvor auch für Antiziganismus zuständig war.
Soweit die Meldungen. Bei der Hochzeit des Jahres am vergangenen Wochenende in Windsor war er der heimliche Star, der amerikanische Bischof Michael Curry. Seine leidenschaftliche und durchaus politische Predigt über die Kraft der Liebe hat nachhaltig und weltweit Eindruck hinterlassen. Michael Curry ist Bischof der Episkopalkirche Amerikas, eines Ablegers der anglikanischen Kirche. Und schon vor seinem großen Auftritt bei der Hochzeit nahm er als Prediger und Aktivist kein Blatt vor den Mund. Martina Butler mit einem Porträt von Michael Curry.
Stillstehen und predigen, das ist nicht Bischof Michael Currys Stil. Ganz in der Tradition schwarzer Prediger in den USA lebt der amerikanische Pastor von Harry und Megans Hochzeit seine Worte. Er gestikuliert, geht mit und ist fast ein wenig ausgelassen, wenn er sich warm predigt.
When love is the way, then no child will go to bed hungry in this world ever again.
Wenn die Liebe regiert, dann geht kein Kind in dieser Welt mehr hungrig ins Bett. Wenn die Liebe regiert, wird Armut Geschichte. Wenn die Liebe regiert, ist mehr als genug Platz für alle Kinder Gottes.
Bischof Michael Curry gilt als progressiv und jemand, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt. Als Bischof in North Carolina war er einer der ersten, der gleichgeschlechtliche Ehen in der Kirche dort erlaubt hat. Der fröhliche Mann ist seit 40 Jahren Pastor und war in Gemeinden in North Carolina, Ohio und Maryland tätig. Der 65-Jährige ist in Chicago in eine Familie von Predigern geboren worden, erzählt er bei ABC.
Mein Großvater war ein Baptistenprediger, mein Vater war Prediger in der Episcopal Church und bei meinem Urgroßvater wissen wir nicht genau, wo er gepredigt hat, aber auch er war ein Prediger.
Curry ist tief verwurzelt in seinem Glauben. Als er aufwuchs, wurde bei ihm zu Hause jeden Abend gebetet. Currys Vater hat sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert. Er hat mitgeholfen, die Rassentrennung in Schulen in seiner Stadt zu beenden. Und sein Sohn Michael war einer der Schüler, die 1963 in Buffalo, New York, zum ersten Mal in eine gemischte Schule gingen. Dass sein Sohn mal mit überwältigender Mehrheit zum ersten schwarzen Vorsteher der Episcopal Church in den USA gewählt wird, hätte sich Curry Senior wohl nie träumen lassen. Dass der Nachfahre von Sklaven mal bei einer königlichen Hochzeit in England predigen würde, das konnte der Bischof selbst kaum glauben, als er es gehört hat.
Ich habe das nicht geglaubt. Als einer meiner Mitarbeiter sagte, dass ein Anruf kam, dass ich bei der königlichen Hochzeit predigen soll, ich habe gesagt, hör auf, mich in den April zu schicken. Und dann habe ich gefragt, wirklich? Und er hat gesagt, ja.
Michael Curry lacht gern, liest gern, ist Football-Fan und hat vor einigen Jahren angefangen, Violine spielen zu lernen. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und hat mehrere Bücher geschrieben. Und er ist ein Rockstar. In den USA nicht erst seit der Hochzeit von Harry und Meghan. Aber mit seiner Predigt dort hat er es bis in die bekannte Kult-Satire-Show Saturday Night Live geschafft. Hier haben sie schon am Abend der Hochzeit ordentlich über seinen Auftritt gelacht.
Es ist gut, zurück zwischen Schwarzen zu sein.
So how was it?
Wie war's?
Did you see it? Oh, it was tough, man, real tough.
Es war hart, wirklich hart. Ich habe gepredigt, ich habe Zeugnis abgelegt, ich habe geschrien, während mich 500 steife Engländer angeguckt haben, als wenn ich ein Pups im Aufzug wäre.
Mit seiner Prominenz bekommt er auch zusätzlich Aufmerksamkeit für seine Themen. Gemeinsam mit anderen Kirchenvorstehern hat er Donnerstagabend bei einer Mahnwache vor dem Weißen Haus gefordert, dass die Politik den Glauben nicht instrumentalisieren solle. Einmal mehr hat er ein Signal für Toleranz und Liebe gesetzt.
And may God hold us all.
Möge Gott uns alle in seinen allmächtigen Händen der Liebe halten.
Of love.
Aus den USA berichtete Martina Butler. In den kommenden Wochen wird es im Kino spirituell. Im Juni kommt der Papstfilm von Wim Wenders auf die Leinwand. Von vielen Kritikern wird die Dokumentation über Franziskus schon vor dem offiziellen Kinostart als unkritische Hagiografie bezeichnet. Doch bevor der Papst auf der Leinwand glänzen darf, strahlt der Dalai Lama. Seit vergangenem Donnerstag läuft die Dokumentation »Der letzte Dalai Lama« von Mickey Lemle. Der Filmemacher ist ein Anhänger des Dalai Lama und begleitet ihn schon seit vielen Jahren. Mit diesem Film will er auch das spirituelle Testament des über 80-jährigen geistlichen Oberhauptes der Tibeter bewahren. Und mit dem Fragezeichen hinter dem Titel wird schon angedeutet, was viele Tibeter und Buddhisten befürchten. Das Ende einer jahrhundertealten Tradition. Mechthild Klein berichtet.
Der Dokumentarfilm Der letzte Dalai Lama von Mickey Lemley geht weit in die Geschichte zurück. Als der Dalai Lama, damals noch geistliches und weltliches Oberhaupt der Tibeter, im Jahr 1959 aus Tibet nach Indien floh, konnte er nicht alle seine Gefolgsleute mitnehmen. Die Chinesen annektierten das Land und steckten viele Mönche und buddhistische Lehrer ins Gefängnis. Dort waren sie oft jahrelang ihren Folterknechten ausgeliefert. Als sein Gesangsmeister etwa 20 Jahre später freikam, berichtete er davon. Der Dalai Lama fasst es so zusammen.
Er erzählte von seiner schwierigsten Zeit. Er erzählte von der Arbeit, von der Zwangsarbeit. Und er erzählte davon, dass er sich in Gefahr befand. In welcher Gefahr, fragte ich. In der Gefahr, das Mitgefühl zu verlieren mit den chinesischen Beamten.
Also versuchte dieser Buddhist im Gefängnis, das Mitgefühl mit seinen chinesischen Wachen und Foltermeistern zu entwickeln und sie nicht als Feinde zu sehen. Eine Haltung, die er als überlebensnotwendig ansah. Denn wer sein Mitgefühl verliert, verliert auch seine Seele. Denn die Wachen seien immer noch Menschen. Für ihr Karma seien sie allerdings selbst verantwortlich.
Letztlich sind unsere Gefühle die einzigen Unruhestifter. Darum müssen wir uns kümmern. Zum Beispiel bezeichnen wir diese destruktiven Gefühle als unseren inneren Feind.
So in order to deal that enemy, firstly, we have to know the.
Um mit diesem Feind fertig zu werden, müssen wir zuerst wissen, wie dieser Feind beschaffen ist und woraus er seine Kraft zieht. Dann kümmern wir uns.
Der Dalai Lama wird im Juli 83 Jahre alt. Täglich bereitet er sich in seiner Meditation auf den Tod vor. Im Film kommen langjährige Begleiter zu Wort, Übersetzer, seine Brüder, verschiedene Wissenschaftler, der Komponist Philip Glass und sogar der US-Politiker George Bush. Viele fragen sich, wie es weitergeht nach seinem Tod. Überall auf der Welt zelebrieren tibetische Buddhisten daher die Zeremonie für ein langes Leben für seine Heiligkeit.
If today I die, and then I think most probably, I think to Dalai Lama may happen.
Wenn ich heute sterbe, wird es wahrscheinlich zu zwei Dalai Lamas kommen.
Schon mehrfach hatte der Dalai Lama gesagt, dass er nur außerhalb Tibets wiedergeboren werde. Dann, im Jahr 2014, sagte er, dass er gar nicht mehr wiedergeboren werde. Das ist natürlich eine Botschaft an die chinesische Regierung.
Zu anderen Zeiten hat er gesagt, dass er auf jeden Fall immer wiederkommen wird zum Wohle der Lebewesen. In anderen Zusammenhängen hat er auch seine Späße gemacht, dass er vielleicht als Frau wiedergeboren wird, was übrigens nicht ein reiner Spaß ist. Ein erleuchteter Meister kann auch als Frau wiedergeboren werden.
Sagt Meditationslehrer Oliver Petersen vom Tibetischen Zentrum in Hamburg.
Er lässt es offenbar offen und spielt ein bisschen damit. Das hat teilweise auch politische Gründe, weil man davon ausgehen kann, dass die chinesische Regierung, wenn der Dalai Lama verstorben ist, selber eine Art neuen Dalai Lama einsetzen wird. So absurd das klingt, aber die chinesischen Kommunisten wollen sich um die Wiedergeburt eines religiösen Meisters offenbar kümmern.
Dem Dalai Lama ist bewusst, dass die Chinesen weiter Kontrolle auf Tibet ausüben werden. Er lacht, wenn er daran denkt, dass die Chinesen ein Suchkommando nach dem kleinen Jungen losschicken wollen.
Zur Enttäuschung des Dalai Lama hält sich die chinesische Regierung nicht raus aus solchen kulturell-religiösen Belangen. Er will auf jeden Fall vermeiden, dass eine neue Inkarnation einfach missbraucht wird, indem man einen falschen nimmt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Tibeter nicht einen neuen suchen werden.
Der Filmemacher Lemle ist seit 20 Jahren Vorsitzender des Tibet-Funds. Sein Film Der letzte Dalai Lama ist sehenswert, weil er die Persönlichkeit des Religionsführers ziemlich gut einfängt, vor allem den speziellen Humor des 82-Jährigen. Kritik fehlt erwartungsgemäß völlig. Es ist eine Hommage geworden. Papst Franziskus hat Wim Wenders, der Dalai Lama, Mickey Lemle.
Das war ein Beitrag von Mechthild Klein über den Film Der letzte Dalai Lama, der aktuell in den Kinos läuft. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft auf NDR Info. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.